Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Wir Studenten blicken in eine gute Zukunft. Wir leben in einem reichen und sicheren Land, genießen eine gute Ausbildung. Wir haben das Leben noch vor uns. Doch das ist längst keine Selbstverständlichkeit. Wir stellen euch heute Menschen vor, für die es jeden Tag eine neue Herausforderung ist, das eigene Leben zu meistern. Eine junge Frau, die sich mit einem extrem seltenen Gendefekt ins Leben zurückgekämpft hat, und ein junges Paar an der Ostkante Europa, das im täglichen Kampf ums Überleben eigene Wege gehen muss. Diese spannenden Themen rund um unser heutiges Thema Lebenslinien hört ihr in der kommenden Stunde hier bei Radio Mikro Europa aus Tübingen. Am Mikrofon begleitet euch Maike Krütt.
Sonne scheint, der Tag ist wie neu, keinen Augenblick, den ich bereue. Das Gewitter ist weg und es war wichtig für jeden. Die Luft ist noch feucht und es riecht noch nach Regen. Ich hab Angst gehabt, als es über mich hereinbrach. Mich gefragt, ist das heute wirklich dein Tag? Nicht gewagt, mich dem Regen zu stellen, hielt ich fest an dem Moment, um mich noch zu erhellen. Es ist klar, der Regen wäscht auf jeden Fall weg, was war, und es erscheint mir überall. Schenkt auch neues Leben, eine neue Chance für jeden. Wenn Sonnenlicht durch Wolken bricht wie nach einem Sommerregen. Doch wir mieden den Sturm und blieben daheim. Wir alle bauen diesen Turm und schließen uns ein. Um sicher zu gehen, bleibt jeder daheim. Und mit Sicherheit gehen wir genau daran ein. Komm, wir lehnen uns wieder gegen den Wind. Und wir erleben im Regen, wessen Wege es sind. Wenn wir Schicksals ergeben, unserem Tal begegnen. Um Tränen zu zählen, im Rinnsal des Lebens. Es ist klar, der Regen wäscht auf jeden Fall weg, was war, und es erscheint mir überall. Schenkt dir auch neues Leben, eine neue Chance für jeden. Im Sonnenlicht durch Wolken bricht die Nacht im Sommerregen. Es ist klar, der Regen wäscht auf jeden Fall weg, was war, und es erscheint mir überall. Schenkt dir auch neues Leben, eine neue Chance für jeden. Im Sonnenlicht durch Wolken bricht die Nacht im Sommerregen. Nach Wegen gesucht und nicht gleich gefunden, den Regen verflucht und doch nicht überwunden. Statt durch Nebel zu gehen auf das, was auf uns zukommt, haben viele nur einfach Angst vor der Zukunft. Träume, sie enden und scheinen gescheitert an Räumen und an Wänden. Hier geht es nicht weiter. Und wie alles da draußen erblüht unser Leben auch nur im Wechsel von Sonne und Regen. Es ist klar, der Regen wäscht auf jeden Fall weg, was war, und es erscheint mir überall. Schenk auch neues Leben, eine neue Chance für jeden. Sonnenlicht durch Wolken bricht wie nach nem Sommerregen. Nach nem Sommerregen.
Als Neugeborene ist sie am Leben geblieben. Heute ist sie 18 Jahre alt. Alles dank einer Knochenmarkspende. Wir möchten euch eine Frau vorstellen, die in ihrem noch recht jungen Leben schon viel durchgemacht hat. Corinna aus München leidet an dem angeborenen Gendefekt SCID, einer schweren Immunschwäche, bei dem das Immunsystem praktisch nicht existiert. Noch im Säuglingsalter erhielt sie die lebensrettende Knochenmarkspende an der Uniklinik Ulm. Mit Mikro-Europa-Reporter Lukas Schuld hat sie bemerkenswert offen über ihr Leben mit dem Defekt gesprochen.
Wir sind in München. Es ist ein sonniger Sommernachmittag in der bayerischen Metropole. Die Menschen sitzen in den Straßencafés, wir aber drängen uns durch das Getümmel am Hauptbahnhof, wo reges Treiben herrscht. Martin und ich sind unterwegs nach Großhadern. Mit der U-Bahn geht es für uns in den Münchner Südwesten. einem der bürgerlicheren Viertel der Stadt. Schmucke Einfamilienhäuser reihen sich hier an große, gepflegte Gärten. Und noch schnell ein Blick auf den Stadtplan auf unserem Smartphone geworfen und nach kurzer Beratung sind wir uns sicher, hier muss es sein.
Hallo!
Hallo!
Lukas Schult, hallo!
Hallo! Wir kennen uns schon,
glaube ich.
Gesehen haben wir uns
mal. Martin Funk, hallo!
Hallo!
Hi! Lukas, hi!
Hallo.
Wir haben telefoniert.
Corinna, genau.
Hallo, Martin.
Wir treffen Corinna und ihre Mutter. Die 18-Jährige lebt mit ihrer Familie in unmittelbarer Nachbarschaft zum Münchner Uniklinikum Großhadern, dem Toaster, wie sie sagt, wegen der Architektur. Sie hat gerade die Schule beendet und will eine Ausbildung zur Goldschmiedin beginnen. Doch Corinna führt nur auf den ersten Blick ein normales Leben. Sie leidet an einem schweren kombinierten Immundefekt, kurz SCID. Ein vererbter Gendefekt, der ihr Immunsystem täglich schwächt. Aber nicht nur das.
Bei mir hat sich das sehr stark auf die Lunge ausgewirkt. Und der jetzige Stand ist, dass sie so 30% so lala funktioniert. Das beeinträchtigt mich jetzt nicht so stark quasi in meinem alltäglichen Leben. Nur bei Sport wird es problematisch.
Die selbstbewusste junge Frau mit den rotblonden Haaren lebt trotz allem ein weitgehend normales Leben. Macht all das, was junge Erwachsene ebenso machen. Trotz ihrer schwachen Lunge bewegt sie sich viel und hat für sich etwas entdeckt, was die Lunge nicht so sehr beansprucht.
Ich bin jetzt aufs Tanzen gekommen, Standardtanz und Lateintanz, und damit bin ich eigentlich recht glücklich. Da wird man nicht so überlastet und auch nicht so larifari. Also ja, und klettern tue ich noch.
Unbeschwert tanzen oder klettern, das ist für Immundefekt-Patienten wie Corinna nicht alltäglich. Denn bei einem solchen Defekt besteht akute Lebensgefahr. Weil diese Krankheit so extrem selten ist, wird sie von den Medizinern auch heute noch oft nicht erkannt. Wie bedrohlich die Situation für Corinna wirklich war, wird deutlich, als sie uns von der zunächst schier ausweglosen Situation nach der Diagnose erzählt.
Ja, es war sicherlich knapp, aber man hat es nicht gefunden. Man hat da an mir rumgedoktert und hat am Anfang gedacht, ja, das Baby ist halt krank, ne, und dann wurde halt ewig rumgeforscht und irgendwann kam dann die Diagnose und das war dann auch höchste Eisenbahn. Als ich dann transplantiert wurde, hatte ich nur 4% Überlebenschance. Also die Ärzte haben gesagt, es ist ein kleines Wunder, dass ich überhaupt noch lebe.
Schon kurz nach ihrer Geburt stellte sich heraus, dass etwas nicht stimmte. Doch die Ärzte waren zunächst ratlos. Um das Leben ihrer Adoptivtochter zu retten, handelten die Meyers kurzerhand selbst. Für Corinnas Eltern waren die bangen Monate zwischen Geburt und der lebensrettenden Knochenmarktransplantation die vielleicht schwersten ihres Lebens.
Und dann haben wir unsere Tochter auf eigene Verantwortung in die nächste Uniklinik gebracht. Da hat das dann wirklich auch nochmal 3 Monate gedauert, bis man endlich eine Diagnose hatte. Und das war wirklich eine ganz, ganz schwere Zeit für uns, weil es ging ihr sehr schlecht. Sie war auch mehrfach auf der Intensivstation. Und es ging einfach nichts voran, weil man nicht wusste, was sie hat. Irgendwann kam dann wirklich mal der Tag, wo man uns sagen konnte, was sie hat. Und dann ging alles ganz schnell. Dann kam sie nach Ulm und dann wurde sie auch transplantiert. Aber das war dann schon 6 Monate später. Und das ist einfach viel zu lang.
Die Spezialisten um Professor Wilhelm Friedrich schafften das beinahe Unmögliche. Doch zunächst hatten auch die Ärzte vom Uniklinikum Ulm wenig Hoffnung.
Werde ich nie vergessen, als wir dort ankamen und Dr. Friedrich sie da so sah, so ein Häufchen Elend da in ihrem Bettchen, dass er gesagt hat, Frau Meyer, also sie hat 5% Überlebenschance. Aber wir haben gesagt, natürlich machen Sie, was Sie können. Ja, und dann, daraufhin hat er dann entschieden, er transplantiert, aber ohne Chemotherapie.
Experten schätzen, dass bis zu 100.000 Menschen an einem Immundefekt leiden. Nur etwa 3.000 sind bis heute diagnostiziert. Für viele bleibt da nur ein Hoffnungsschimmer und der heißt Knochenmarkspende. Nach der lebensrettenden Knochenmarktransplantation gingen einige Jahre ins Land. Mit den Folgen hat sie aber bis heute zu kämpfen.
Also ich war viel krank und wenn ich krank bin, dann gleich richtig. Und dann ist es meistens auch, dadurch, dass die Lunge schon geschwächt ist, gleich mal Infekt in der Lunge. Also in den allermeisten Fällen waren es dann Lungenentzündungen. Und dann ist man halt 2 bis 4 Wochen mal im Krankenhaus während andere halt was Schöneres machen. Vor 2 Jahren war die letzte richtig großer Infekt. Da hatte ich dann geplant, also ich hatte gerade meine Realschule beendet quasi und wollte dann mit Freunden 3 Wochen nach Schottland reisen und hatte Abschlussfeier und das ist dann natürlich alles ins Wasser gefallen und konnte dann daran einfach nicht teilnehmen.
Auch für ihre Mutter war es keine einfache Zeit. Die Eltern mussten bei den Lehrern einiges an Aufklärungsarbeit leisten. Doch nicht nur Corinnas Immunsystem wurde stärker, auch sie selbst lernte schnell mit dem Gendefekt zu leben. Was hat sie eigentlich gedacht, als sie das erste Mal realisiert hatte, an welcher Krankheit sie leidet?
Gar nichts, weil ich das nie so, so plötzlich erfahren habe. Also nicht so wie, wir müssen dir mal was sagen, den Weihnachtsmann, den gibt's nicht. So war das bei mir nie. Das war da, ich habe es ja auch ständig gemerkt. Und das war dann nie, dass dann plötzlich der Moment kam, ja, also du bist krank. Ach nee, merke ich selbst. Also das war einfach immer da und wir sind ja auch immer in der Klinik gewesen und irgendwie, ich glaube, so wirklich so ein Aufklärungsgespräch, wie man das jetzt irgendwann mal in der Pubertät bekommt oder so, sowas gab es bei mir nie.
Durch die stark eingeschränkte Lungenfunktion konnte Corinna im Schulsport nicht voll mitmachen. Hänseleien waren für sie deshalb in der Schule an der Tagesordnung.
Das ging dann eigentlich erst los in der 5., 6. Klasse auf dem Gymnasium, wo ja so im Sport, wenn man dann Dauerlauf machen sollte und halt die Runden gegangen ist, anstatt zu laufen, wird man ziemlich gehänselt von den Schülern. Und wenn die das dann natürlich auch nicht wissen, was los ist, dann machen irgendwann alle Klassen, die gerade auf diesem Sportplatz sind, mit. Und das ist dann relativ unschön.
Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Doch viele Immundefektpatienten leiden gerade in der Kindheit und Pubertät auch psychisch unter ihrer Krankheit. Corinnas Freunde wissen alle Bescheid, das sei ihr wichtig, sagt sie. Mit den Jahren hat sie gelernt, auch mal mit ihren Freunden über ihre Krankheit zu lachen.
Wir sagen zum Beispiel immer, ich kann nicht dick werden, weil bei allem, was ich tue, strenge ich mich gleich doppelt mehr an als alles andere und kann futtern wie ein Scheinbrecher. Also, es hat auch schon seine Vorteile.
Die meisten Patienten müssen aber Immunglobuline nehmen. Antikörper also, die das Immunsystem bei der Arbeit unterstützen und von den Patienten nicht selbst gebildet werden können. Corinna spritzt sich regelmäßig diese Antikörper. Im Alltag stellt die Selbstbehandlung die angehende Goldschmiedin aber immer wieder vor Herausforderungen.
Gerade so auf Reisen zum Beispiel oder wenn man mal zu Freunden zum Übernachten geht, das Ganze mitzunehmen und dann geht dieses Gerechnen los. Wie viele Tage bin ich weg? Wie viel Mal mache ich das am Tag? Und was brauche ich dafür alles? Nehme ich eins in Reserve mit? Dann diese Immunglobuline, das ist immer ein Terz, wenn man damit fliegt, weil man will sie ja nicht in den Koffer tun, weil wenn dann der Koffer verschwunden ist, dann kann man die Medikamente nicht nehmen. Also muss man das ins Handgepäck tun. Das ist aber Flüssigkeit und Flüssigkeit darf nicht ins Flugzeug und Nadeln sind dabei und Nadeln dürfen erst recht nicht ins Flugzeug. Und die sind dann teilweise so 5 Zentimeter lang zum Aufziehen, also die spritze ich mir nicht, nur zum Aufziehen von der Flüssigkeit und dann braucht man alle möglichen Atteste und Bescheinigungen in zig verschiedenen Sprachen, damit es auch jeder checkt, dass ich das mitnehmen darf. Und gerade in Amerika ist das dann so, da wird man ja gleich für einen Schwerverbrecher gehalten, wenn man da irgendwas drin hat.
Doch wie sieht ihr Leben in der Zukunft aus? Über die Lebenserwartung von Menschen mit Immundefekt können die Mediziner keine verlässlichen Angaben machen. Eines aber ist für Corinna bereits sicher. Sie will einmal eine eigene kleine Familie haben. Das defekte Gen wird sie weiter vererben, auch wenn ihre direkten Nachfahren nicht betroffen sind. Auf der Zugfahrt zurück nach Hause lassen wir das Gespräch mit Corinna und ihrer Mutter nochmal Revue passieren. Ein Leben, das ohne eigenes Immunsystem begann, hat sich ins Gegenteil gewendet. Eine lebensfrohe und starke junge Frau stand da heute vor uns. Diese Geschichte lehrt uns, die Hoffnung nie aufzugeben. Selbst aus der ausweglosesten Situation gibt es einen Weg zurück ins Leben. Corinna ist ihn gegangen.
Mama, nee. Mama, nee.
Micro Europa.
Micro Europa.
Das war John Lennon mit dem Song Power to the People aus dem Jahr 1971. In der kommenden halben Stunde senden wir das Hörspiel Angela und André. Das junge Paar lebt im ärmsten Land Europas, in der Republik Moldau. Bei dem Versuch, ein anständiges Leben zu führen, irren die beiden Liebenden zwischen Istanbul, der Ukraine und Sibirien hin und her, gelangen ins gelobte Land Italien, nur um wieder in ihre bescheidene Heimat zurückzukehren. Ihr Leben ist begleitet vom beständigen Kampf um die materielle Existenz. Die meiste Zeit verbringen sie getrennt voneinander, getrennt von den Kindern, auf der Suche nach Arbeit. Und doch verzichten beide lieber auf eine Niere, als einander loszulassen. Bis eine schwere Krankheit ihrer gemeinsamen Zukunft ein jähes Ende bereitet. Der Schweizer Schriftsteller Erwin Koch hat diese wahre Geschichte aufgeschrieben. Als Hörspiel bearbeitet und inszeniert hat sie Mikro-Europa-Reporter Kiron Patka im Rahmen seines medienwissenschaftlichen Abschlussprojekts. 28 Minuten, die euch nicht unberührt werden lassen, das Hörspiel Angela und André von Erwin Koch.
Erwin Koch, wahre Geschichten. Angela und Andrei. Verliert der Nussbaum schon sein Laub?
Verliert der Nussbaum schon sein Laub?
Besser du bleibst.
Staub im Sommer, Schlamm im Winter.
Ein Paradies.
Alle hier sind arm.
Tu's nicht.
Rhesusfaktor positiv.
Wenn Regentropfen an unsere Fenster klopfen.
Nichts zu machen.
Erzähl von zu Hause.
Kommen sie uns vor, als wären sie deine Tränen.
Koma.
Hier, alles gut. Wünsche einen schönen Tag. Kuss.
Nicht unsere Schuld.
I love you.
Ich habe Angst.
Verliert der Nussbaum schon sein Laub?
Verliert der Nussbaum schon sein Laub? Angela und André. Hörspiel nach einer wahren Geschichte von Erwin Koch.
Hast du schon mal geküsst?
Angela ist 13, geboren am 6. Juli 1974 in Mingir, Sowjetrepublik Moldau. Andrei ist 2 Jahre älter, geboren in Mingir, an der Ostkante Europas.
Mit der Zunge musst du küssen, nicht mit den Zehen.
Sie hat Blutgruppe AB Rhesusfaktor positiv. Er hat Blutgruppe B Rhesusfaktor positiv. Angela ist die jüngste von 3 Geschwistern, Andrei der jüngste von 7. 5000 Familien im Dorf. Ihr Vater fährt die Traktoren der Kolchose, seiner ist Melker. Wenn Andrei Kitano die Kühe hütet, legt sich Angela Botesatu heimlich zu ihm. Die Schläge des Vaters nimmt er in Kauf. Im Sommer Staub, im Winter Schlamm.
Angela, 15, der Schule entkommen, zieht ein Jahr lang zu ihrer Schwester Ala in die Ukraine, wird Pralinenmacherin. Andrei bleibt in Mingir, wartet und arbeitet, wo viele arbeiten, in der Kolchose. Andrei hat langes, dunkles Haar, ein schmales Gesicht. Am Tag, bevor er Rekrut der Roten Armee wird, schenkt er Angela eine blaue Schachtel.
Für die Briefe, die ich dir schicken werde. Jeden Tag einen.
Jeden Tag einen. Sie lacht. Angela glaubt ihm nicht. Sie lacht und weint. 1. Juni 1990, 6 Uhr. Andrei steigt in den Bus. 4 Tage später, der erste Brief. Jetzt bin ich kahl wie ein Apfel. Angela nummeriert Andreis Briefe, legt sie in die blaue Schachtel, 22 Monate lang, 600 Briefe. Nummer 126.
I love you.
I love you.
I love you.
Im April 1992 kehrt Andrei ins Dorf zurück. Die Sowjetunion ist nicht mehr. Er wohnt auf dem Hügel im kleinen weißen Haus der Eltern. Ohne Arbeit, am Ende von Europa. Andrei Kitano, 20, und Angela Botesatu, 18, reisen nach Sibirien. Angela legt, bevor sie geht, einen Zettel auf den Tisch. Mama, Papa, ohne Andrei will ich nicht sein. 7 Tage im Zug bis Solikamsk, viele Stunden im Boot bis Kersevo. Andrei ist jetzt Flößer, Angela kocht für ihn, bringt ihm Wasser in den Wald, Brot, Kuchen, Küsse. Angela ist schwanger. Am 6. September 1992 sind sie wieder in Mingir, Moldau. 28.000 russische Rubel im Gepäck.
Am 7. September schickt Andrei, schmal und mutlos, die Zähne faul, einen Freund zu Angelas Eltern. Andrei Kitano, Dort drüben am Hügel bittet sie um die Hand ihrer Tochter Angela. Er sagt, er liebt Angela wie sich selbst und werde Angela immer lieben und immer für sie sorgen.
Heirat in Weiß, 25. Oktober 1992. Mit 6 anderen aus dem Dorf Mingir fährt Andrei nach Sverdlovsk, Russland, wird Stallknecht. Angela, 18 und schwanger, bleibt bei ihrer Mutter, füllt die blaue Schachtel. 2 Monate später ist Andrei zurück, 7.500 Rubel. Am 15. März 1993 kommt ein Sohn zur Welt, 7 Wochen zu früh, 1.400 Gramm. Ein drittes Mal reist Andrei nach Russland, 6.000 Kilometer weit, ist Feuerwehrmann auf einer Ölbohrstation in Surgut.
Angela und ihr Sohn Ion leben bei Angelas Mutter. Andrejs Eltern begreifen nicht, dass das Kind nach Angelas Vater heißt, nicht wie es brauchest nach dem Vater des Vaters. Er gehorcht ihr, flüstern sie, wie ein feiger Hund.
Wie ein feiger Hund. Oktober. Andrei kommt aus Russland. Besser, wir wären in Sibirien geblieben, klagt Angela. Andrei ist Tagelöhner, Maurer, Stallknecht, Holzfäller, Straßenbauer, Weinbauer, Gänsehirt, Traktorfahrer, Fabrikarbeiter, Kuhhirt. Die Geburt von Vasile, 8. Oktober 1995. Andrei, 23, leiht sich Seife von seinen Eltern. Wenn sie nicht weiter weiß, zündet Angela in der Kirche eine Kerze an und schämt sich, dass sie die Kerze nicht bezahlt. Angela und Andrei ziehen in das kleine weiße Haus seiner Eltern an einer Straße ohne Namen, kein Wasser darin, kein Strom, die Toilette im Garten, belagert von Hühnern.
Es geht den anderen nicht anders. Alle sind hier arm.
Es geht den anderen nicht anders, sagt Andrei. Alle hier sind arm. Alle. Außer Nina, denkt Angela.
Alle außer Nina. Von Nina heißt es, sie sei reich geworden, weil sie eine ihrer Nieren verkaufte. Oktober 1998.
Tu's nicht.
Ich will.
Ich kann dir helfen. Du bist jung und gesund. $3.000 für eine Niere.
Tu's nicht.
Ich will.
Eine Woche bist du fort, eine kurze Woche in Istanbul. Hast keine Schmerzen, viel Geld.
Ich will! Ohne Grund hat der Mensch nicht 2 Nieren. Eine zu viel.
Angela übergibt Nina ihren Personalausweis. Tage später hat sie einen moldauischen Pass. A14-86-930. Größe 155 Zentimeter. Augenfarbe grau-grün. Nina sagt, in 4 Wochen geht's los. In 5 bist du wieder hier.
Tu's nicht.
Und Angela wird schwanger.
Schwangere nehmen wir nicht, sagt Nina. Dann treibe ich ab. Womit? Du hast kein Geld. Und wenn du es mir vorschießt vom Lohn für meine Niere, bettelt Angela Kitano, 24 Jahre alt, November 1998. Ich bin keine Bank, sagt Nina.
Es geht den anderen nicht anders. Alle sind hier arm und leben doch.
Kein Geld für Butter.
Angela verbrennt seine 600 Briefe. Nummer 126 will nicht brennen. I love you.
April 1999.
Tu's nicht, Andrei. Wahrscheinlich hast du recht. Irgendwann wird alles besser.
Manchmal, 3 oder 4 Stunden lang, arbeitet Angela in der Konservenfabrik von Mingir. Geld für eine Glühbirne in der Küche. Für einen Spiegel im Schlafzimmer.
Tu's nicht!
Am 25. Juni 1999, Freitagnachmittag, fährt Nina im Auto vor. Andrei, in einer halben Stunde brechen wir auf, komm zum Dorfplatz. Andrei legt Angela, die in der Konservenfabrik ist, einen Zettel auf den Tisch. Bin zur Arbeit gegangen. In den Kleidern, die ihr am Leib hat seit einer Woche, steigt Andrei Kitanu ins Auto von Nina. Sie fahren nach Krivoj Rog in der Ukraine, bleiben 3 Tage in einem Hotel, fahren nach Zaporoje, fliegen nach Istanbul, 2 Stunden weit, 29. Juni 1999, Ankunft 13.05 Uhr. In Istanbul bringen sie Andrei in eine Wohnung, Er soll viel trinken, seine Nieren spülen. Ein Arzt misst Andrei den Puls, nimmt ihm Blut. Blutgruppe B, Rhesusfaktor positiv, hört Herz und Lunge ab. Am nächsten Morgen führen sie Andrei, 27, in ein Hotel, das er nicht verlassen darf. Nachts schaffen sie ihn in ein Krankenhaus, nehmen wieder Blut, bringen ihn zurück. Am Samstag darf er nichts essen, kein Wasser trinken vom Hahn. Am Sonntag, 4. Juli, holen sie ihn zur Operation, früher Morgen in Istanbul. 3 Stunden lang liegt Andrei Kitano in einem Zimmer, Schläuche im Arm. Dann schieben sie sein Bett in einen hellen Saal. Dort, auf einem Tisch, liegt betäubt eine Frau, Sommersprossen. Jemand krümmt sich über ihn und sagt auf Russisch, zähl bis 10. Er kommt bis 4. Andrei erwacht und weiß nicht, wo er ist. Man befiehlt ihm zu trinken, zu gehen, jemand besieht sich die Wunde, reinigt und pflegt. 5 Tage nach der Operation schaffen sie Andrei in die Wohnung eines Mannes, der nur Türkisch spricht. Samstag, 10. Juli, 6 Tage nach der Operation. Andrei Kitano steigt in den Bus. Der Mann, der nur Türkisch spricht, gibt ihm $2.900. Andrei zählt das Geld und wagt nicht, die fehlenden $100 zu verlangen. 2 Tage im Bus von Istanbul nach Bulgarien, nach Rumänien, nach Moldau. Das linke Bein schmerzt. Alles schmerzt. Andrei, aus Angst, man sehe ihm sein Reichtum an, steckt das Geld in die Unterhose. Angela sitzt vor dem Fernseher, als sie seine Schritte im Garten hört.
Es ist Nacht. Sie will ihn berühren. Andrei zeigt ihr das Geld.
Versteck das, damit keiner sieht.
Angela schiebt es weg. Umarmt den Mann. Das Bein schmerzt. Der Bauch, der Rücken.
Bein, Bauch, Rücken.
Waschmaschine, Fernseher, Telefon, Kleider, Schuhe, Wandteppiche, Farbe für den Gartenzaun, grün und weiß. $1.000 schicken sie Angelas Schwester Ala, die in der Ukraine lebt und Geld braucht, um gefälschte Papiere zu kaufen für die Reise nach Italien. 23. August 1999. Angela gebärt den 3. Sohn. Schmerzt André der Rücken, legt er sich aufs Bett. Angela massiert.
Staub im Sommer.
Kein Geld für einen Arzt.
Schlamm im Winter.
Staub im Sommer, Schlamm im Winter.
Angela Kitano arbeitet in der Konservenfabrik, 3 oder 4 Stunden lang. Andrei auf dem Bau, auf dem Feld, im Garten. Ein Gewitter zerstört das Gemüse. Die Weinreben hinter dem Haus. Sommer 2003. Manchmal ruft Angelas Schwester Ala aus Italien an, schickt in einem Umschlag 20 Euro.
Ich gehe nach Italien.
Wozu?
Wozu? Wozu?
Wozu, schreit sie. Wozu?
Sie kennt einen Mann, Cousin eines Cousins, der Pässe und Visa verkauft. 2.100 Euro für die Flucht aus Mingir.
Ich schick dir Geld, so viel, wie du noch nie gesehen hast.
Aber...
Denk an die Kinder.
Andrei verkauft seine Kuh, das Schwein, 3 Hühner, den Kühlschrank. Anfang November 2003. Angela Kitano steigt in den Bus. Es ist früher Morgen, noch dunkel. In ihrer Tasche ein Foto der Söhne, des Mannes, ein kleines Kreuz, ein rumänischer Pass, Nummer 04827096, Aniko Solagi, geboren am 31.08.1976 in Satu Mare. Angela lernt auswendig, kommt bis Dior, Ungarn. Handschellen, 2 Wochen Haft, 60 Euro Buße. Aktenzeichen B2309-2003-1. 24. November 2003. Andrei hört im Garten ihre Schritte. 2 Tage später ruft er den Cousin ihres Cousins an, verlangt die 2.100 Euro zurück. bekommt 1500.
Besser, du bleibst hier.
Damit der Schlamm die Schuhe der Söhne nicht füllt, trägt Andrei die Kinder, wenn sie zur Schule müssen, auf seinem Rücken bis zum Fuß des Hügels, auf dem das kleine weiße Haus steht. Trägt sie wieder auf den Hügel, wenn sie von der Schule kommen.
11. März 2004. Angela Kitano steigt in den Bus, Svetlana Boskakova, Russin. Papier und Reise kosten 2500 Euro. Verhaftung im Flughafen von Istanbul. Mit 20 jungen Frauen sitzt Angela in einem Raum. Jemand besitzt ein Handy. Komm nach Hause, bittet Andrei. Er wartet, hört nichts mehr von Angela. 4 Tage lang. 25. März 2004. Angela Kitano in Mingir zurück. Der Cousin des Cousins bietet eine dritte Reise an.
Nein!
30. Juli. Svetlana Andreeva. 2700 Euro.
Im Auto nach Odessa, im Flugzeug nach Wien, nach Mailand. Dutzende von Chinesen sind im Flieger, fast nur Chinesen. Angela denkt, sie sitze im falschen Flugzeug. Sie beginnt zu schwitzen und wagt nicht zu fragen. Andrei steht im Haus auf dem Hügel, wartet, dass jemand anruft, die Polizei oder Angela. Ankunft in Mailand um 18.50 Uhr. Angela Kitano, 30, fällt in die Arme ihrer älteren Schwester Ala. Angela zittert und schluchzt, kann nicht reden. Die Schwester sagt, du siehst aus wie eine Bauernmagd auf Hochzeitsreise.
Ala führt Angela durch die Läden der Stadt, kleidet sie ein. Ala sucht Angela eine Arbeit und findet keine. Erst eine Woche lang, eine zweite, eine dritte. Angela leiht sich von Ala 100 Euro und schickt sie Andrei.
Mein erster Lohn, Liebster.
Andrei reist in die Kreisstadt Hinschestj. Zum ersten Mal in seinem Leben betritt er eine Bank, bittet um ein Konto.
Ala überlässt Angela ihre Stelle. In Vercelli, eine halbe Stunde neben Mailand, pflegt Angela ein altes Ehepaar.
Angela kocht, putzt, wäscht, mäht Rasen und schneidet Rosen und Glycinien. Sie jätet, düngt, 800 Euro im Monat. 600 davon schickt sie nach Mingir, Moldau.
Angela wohnt im Haus der Herrschaft. Denkt sich nachts an die Straße ohne Namen.
Angela kauft ein Handy.
Verliert der Nussbaum schon sein Laub?
Verliert der Nussbaum schon sein Laub?
Verliert der Nussbaum schon sein Laub?
Die Kinder fragen, wann du wiederkommst.
Sobald es uns gut geht, sagt Angela Kitano in Vercelli, Region Piemont.
Sobald es uns gut geht.
Vasile, der Mittlere, schickt Angela eine Karte, Blumen darauf und eine Sonne. Unterschrieben auch von seinen Brüdern. Wenn Regentropfen an unsere Fenster klopfen, kommen sie uns vor, als wären sie deine Tränen. Wir wünschen dir viel Glück und Gesundheit.
Das Wohnzimmer, Andrei, bekommt einen Boden aus hellem Laminat. Birke, die Wand links von der Tür bemauerst du bitte mit Backstein, damit sie aussieht wie ein riesiger Kachelofen. Braun, hellbraun, kauf lange Vorhänge. Wasch sie bitte, bevor du sie aufhängst, und bügel sie, sonst machen sie Falten.
Andrei legt eine Wasserleitung ins Haus. Er baut, was Angela wünscht. Ein Badezimmer, eine neue Küche mit Herd und Ofen. Er reist in die Hauptstadt Chisinau und kauft einen Computer. Trägt die Söhne, wenn sie zur Schule müssen, auf seinem Rücken bis zum Fuß des Hügels und trägt sie wieder hinauf.
Damit der Schlamm ihre Schuhe nicht füllt.
Und neue Fenster, Andrei.
Angela schickt Blumensamen aus Italien.
Die Blumen wachsen nicht. Der Kleinste, 6, schläft nachts neben Andrei, 33.
Gestern hat er gefragt, wo er schlafen wird, wenn du wieder hier bist.
Was hast du gesagt?
Unterm Bett.
Und dann?
Hat er gelacht.
Ich habe Angst.
Wovor?
Dass alles irgendwann aufhört.
Was alles?
Am 10. November 2005, Donnerstag 6.15 Uhr, schickt Angela Andrei eine SMS.
Hier alles gut.
Hier alles gut. Wünsche einen schönen Tag. Kuss.
Alles gut. Angela rächt Laub im Garten ihrer Herrschaft. Sie schwitzt, zieht die Jacke aus. Gegen 9 Uhr abends legt sie sich ins Bett, kann nicht schlafen. Sie friert. Kopfschmerzen. Schmerzen wie noch nie. Sie will aufstehen, kann nicht. Angela erbricht, ruft auf dem Handy die Tochter des Ehepaars an, das sie pflegt, und stottert ins Gerät. Angela nimmt wahr, wie man sie auf eine Bahre legt. Koma. Pavia, Policlinico San Matteo, Viale Golgi 19. Hirnblutungen. Subarachnoidal, gleichzeitig epidural. Sehr selten. Angela hört zu atmen auf. Luftröhrenschnitt. AB Rhesus Faktor positiv. Maschine. Ärzte öffnen Angelas Schädel. André baut das Badezimmer fertig. Die Wanne, wie Angela gesagt hat, an der rechten Wand. Schlamm. Koma. Die Abteilung für öffentliche Sicherheit im italienischen Innenministerium stellt Angela Kitano eine Aufenthaltsbewilligung aus. L5-08-66-9, 28.11.2005, Motivo del soggiorno, cure mediche.
Zwei Tage vor Weihnachten erwacht Angela aus dem Koma, gelähmt an Beinen und Armen. Sie verlangt ein Telefon, spricht mit leiser, hoher Stimme.
Ist es warm im Haus? 5. Januar 2006. André steigt in den Bus nach Bukarest, Rumänien. Brot im Gepäck, Wurst, eine Flasche Wasser. Vor der italienischen Botschaft stellt er sich in die Schlange Wartender. Sie holen André ins Haus, geben ihm das Ticket. Abflug noch am gleichen Tag, 16.10 Uhr. André nimmt ein Taxi, erreicht das Flugzeug nach Milano Malpensa. Nachts im Gästehaus der italienischen Caritas isst er sein Brot, die Wurst aus Mingir.
Sie lächelt und weiß nichts zu reden. Er streichelt ihren lahmen, warmen Arm.
Erzähl von zu Hause.
Alles sauber. Und neu.
Und die Kinder?
3 Knaben.
Angela lächelt.
Nichts zu machen, flüstern die Ärzte. 2 Wochen lang ist André in Italien und reist täglich an Angelas Bett. Die Zigaretten, die er kauft, 5-mal so teuer wie in Mingir, raucht er nur zur Hälfte, löscht sie, raucht die zweite Hälfte später.
Nichts zu machen. Verlegung ins Centro di Riabilitazione Villa Beretta in Costa Masnaga bei Como. Manchmal kommt die Schwester zu Besuch, Ala. Manchmal die Tochter des Ehepaars, dem Angela Kitano gedient hat. Die Kinder schicken Zeichnungen. Manchmal, wenn es ihr gut geht, bewegt sie ihren rechten Arm, 10 Zentimeter weit. Die linke Hand verkrümmt zu einer Flosse.
8. Februar 2007. 2 italienische Ärzte begleiten Angela Kitano in einem Ambulanzflugzeug nach Chisinau. Gesandte des moldauischen Gesundheitsministeriums sind am Flughafen und versprechen das Beste. Sie bringen Angela ins Instituto de Neurologie Signoro Chirurgie, Abteilung Reanimation. Dort, unter 3 Bewusstlosen, bleibt sie 10 Tage lang liegen, hungrig, durstig, ungewaschen.
Man schiebt sie auf die Intensivpflegestation. 7 Kranke darin. Eine Schwester, die am Computer Karten spielt. Es ist dunkel und stickig. Wer Angela besuchen will, muss einen Schutzmantel kaufen, eine Haube. Angela liegt auf dünnem Tuch.
Darunter harter Plastik. Niemand, der sie wäscht.
Manchmal rufen die italienischen Ärzte an. Alles bestens, sagt die Krankenschwester.
Druckstellen an Rücken und Gesäß.
Sie hat Druckstellen, lernt André. Ist normal, sagt die Schwester.
Nicht unsere Schuld. Verlegung ins Kreiskrankenhaus von Hinchestch, März 2007. Einmal fällt der Strom aus, 8 Stunden lang.
Angela hat Angst zu ersticken. Das war, sagt ein Arzt, eine gute Übung. Irgendwann musst du ja wieder selber atmen.
Es geht mich zwar nichts an, sagt der Arzt zu André.
Aber unter Männern gesagt, wenn ich du wäre, sähe ich mich nach einer anderen um.
Lungenentzündung.
André geht gar nicht mehr nach Hause. Ende April 2007, an einem Samstag, lädt André, 35, Angela, 33, abgemagert bis aufs Skelett in das Auto eines Freundes. Er schiebt Kissen in ihren Rücken, legt Decken um, bindet Angela an den Sitz und holt sie nach Mingir. Das Loch an ihrem Gesäß, graues, faules Fleisch, reicht bis zum Knochen, Dekubitus. André Kitanu trägt Angela, geborene Botesatu, ins Haus. Er legt sie aufs Bett, rechts die langen glatten Vorhänge, links die Wand aus braunem Backstein, am Boden helles Laminat, Birke. Ein Paradies, sagt sie mit hoher, leiser Stimme.
400 Lei im Monat. 23 Euro Behindertenrente.
Manchmal stellt André eine Maschine an und saugt den Schleim aus Angelas Luftröhre. Er streichelt ihren Rücken, wechselt ihre Windeln. Die Söhne waschen die Lumpen und hängen sie hinters Haus.
Manchmal schreit André.
Nachts lauscht er, ob Angela noch lebt. Eines Morgens, Anfang Juli 2008, liegt sie kalt und blau im Bett. André, um Angela zu begraben, verkauft die Badewanne.
Das war das Hörspiel Angela und André von Erwin Koch. Schauspieler Lena Teugmit, Conny Krause, Lukas Olszewski, Mario Pitz. Ton und Technik Melanie Mika sowie Bearbeitung und Regie Kieron Patka.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Es weht der Wind von Norden. Er weht uns hin und her. Was ist aus uns geworden? Ein Häufchen Sand am Meer. Der Sturm jagt das Sandkorn weiter, dem unser Leben gleicht. Er fegt uns von der Leiter. Wir sind wie Staub, so leicht. Was soll nun werden? Es muss doch weitergehen. Noch bleibt ja Hoffnung für uns genug bestehen. Wir fangen alle von vorne an, weil dieses Dasein auch schön sein kann. Der Wind weht von allen Seiten. Na, lass den Wind doch wehen, denn über uns der Himmel lässt uns nicht untergehen, lässt uns nicht untergehen. Wind weht von allen Seiten. Na, lass den Wind doch wehen. Denn über uns der Himmel lässt uns nicht untergehen. Lässt uns nicht untergehen.
Das war Mikro Europa im Mai. Eine Sendung mit Tiefgang geht zu Ende. Wir hoffen, wir konnten euch in der vergangenen Stunde ein bisschen zum Nachdenken anregen. Die nächste Sendung hört ihr am 29. Juni. Dann beschäftigt sich Sibylle Katschmatz mit dem Thema Auslandsstudium in Tübingen. Also, einschalten lohnt sich, dranbleiben lohnt sich jetzt auch, denn hier geht's gleich weiter mit dem Uniradio. Die Redaktion unserer Sendung lag in den bewährten Händen von Ulrich Hegele und in der Technik war Olli Lichtwald. Mehr Infos zu unseren Sendungen findet ihr auf unserer Homepage www.mikroeuropa.de und auf der Seite der Unibibliothek Tübingen. Am Mikrofon verabschiedet sich Maike Krütt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.